Der Podcast.
Folge 145, Sond Ihr Vermögen.
Hallihallo und herzlich willkommen an diesem herrlichen Mittwoch. Nein, Donnerstag oder ist es doch schon Freitag? Es ist auf jeden Fall der 13. März, glaube ich, 2025. Hier ist die 145. Ausgabe oder ist es doch die 147. Ausgabe von Lucke und Hengstmann, dem Podcast mit Augenzwinkern. Einem bin ich mir sicher, mir aus Berlin oder doch aus Oranienburg zugeschaltet ist Tilman Lucke.
Hallo, hallo Sebastian Hengstmann, heute anscheinend extrem gut vorbereitet, ja, also.
Naja, das Problem ist, ich muss das jetzt, also pass auf. Also normalerweise müsste ja jetzt bald der neu gewählte Bundestag zusammentreten. Morgen ist ja auch die Verkündung, nee, heute ist die Verkündung des amtlichen Wahlergebnisses. Das kann sich aber nochmal ändern, wenn Sarah Wagenknecht mit ihrer Klage am Bundesverfassungsgericht durchkommt. Jetzt habe ich heute in der Zeitung gelesen, es sind 5.277 Stimmen allein in Sachsen gefunden worden. Das heißt, wenn jetzt dieser neu gewählte Bundestag sich konstituiert, kann es sein, dass diese Konstituierung hinfällig ist, weil ja wieder noch eine neue Fraktion in den Bundestag die sämtliche Koalitions- respektive Sondierungsverhandlung überflüssig macht. Um dem Ganzen noch eine Krone aufzusetzen, tritt heute der alte Bundestag zusammen, um ein Gesetz zu beschließen, was, wenn man etwas auf die Linkspartei zugehen könnte, theoretisch auch mit dem alten Bundestag beschließen könnte, was aber nicht schlimm ist, weil ja in diesem alten Bundestag die Grünen sagen, nee, der Söder hat uns so beleidigt, wir stimmen hier erstmal gar nicht zu. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Ja, und was sagt Donald Trump dazu?
Das wäre genau. Jetzt,
ja, es ist tatsächlich ziemlich verwirrend. Leider hat die Bundestagssitzung noch nicht begonnen. Wir können darüber noch nichts sagen. Es ist allerdings auch erst die erste Lesung. Am Dienstag ist dann die zweite und entscheidende Lesung, wo es dann wirklich auf die Zweidrittelmehrheit ankommt, und zwar die Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des Bundestages, des Alten. Und wir wissen ja, manche sind rausgewählt, manche sind vielleicht schon im Dauerurlaub, manche haben vielleicht auch keinen Bock mehr, ihren Parteivorsitzenden da zu dienen und kommen vielleicht nicht. Wenn sie nicht da sind, können sie auch nicht dafür stimmen, dann ist es de facto eine Neinstimme. Also das wird noch, also meine Prognose ist ja trotz allem, dass es so nicht passieren wird. Das ist ja auch noch.
Genau, Moment. Also wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des Bundestags, nicht der stimmenden Personen. Das ist erstmal richtig. Grundsätzlich. Ja. Wieso brauchen wir jetzt...
Das ist ein Unterschied übrigens, kleiner Exkurs nochmal. Ja. Also wir haben ja im neuen Bundestag die AfD mit Linkspartei zusammen, die über ein Drittel der Stimmen haben,
ja.
Sodass sie sowas blockieren können. Was auch eine Zweidrittelmehrheit braucht, ist ja eine Wahl von Verfassungsrichtern, die... Da geht es allerdings nur um die Zweidrittelmehrheit der Anwesenden oder der abstimmenden Mitglieder. Da kann also theoretisch sowas passieren, wobei natürlich die Opposition sowas nicht nehmen lässt, auch dagegen zu stimmen. Kleiner Funfact noch dazu, es gibt ja den vorbereitenden Richterwahlausschuss beziehungsweise den Ausschuss für die Wahl der Richter des Bundesverfassungsgerichts. Es gibt auch noch einen anderen Richterwahlausschuss, der ja als einziger Ausschuss im ganzen Bundestag nicht nach dem Sandler-Güye-Schepers-Verfahren, sondern nach D'Hondt, also nach dem Verfahren, das die größeren Parteien bevorzugt, gestaltet wird, mit 12 Mitgliedern, das sind sehr wenige, die Zweidrittelmehrheit davon sind 8 und die Mitteparteien, also CDU, CSU, SPD und Grüne, haben diese 8 Stimmen im Richterwahlausschuss. Sie können also mit 2/3 Mehrheit jemanden vorschlagen, der dann aber im Plenum nicht, also es ist alles ziemlich verwirrend. Tatsächlich, jetzt geht es halt um diese Verhandlungen, werden die Grünen da mitstimmen, ja oder nein? Am Montag haben sie gesagt, machen wir auf gar keinen Fall, da gab es ja diese Mailbox-Affäre, nicht so schlimm wie damals bei Christian Wulff, sondern Merz hat sich ja mit der SPD geeinigt am Samstag. Und dann hieß es, ich habe den Grünen auch schon Bescheid gesagt, also das hat er öffentlich erzählt.
Total
und,
nett.
Ja, und das war bei Britta Hasselmann, die im Urlaub war, im Wochenendurlaub quasi, die also im Wald war und jeder Deutsche weiß, im deutschen Wald gibt es kein Internet, also gibt es nur die Mailbox, sodass sie das gar nicht wissen konnte, dass er schon die Öffentlichkeit davon informiert hat, dass er sie informiert hätte, was ja technisch dann nicht stimmte. Und das ist auch einfach nicht so nett.
Naja gut, wir können jetzt die grundphilosophische Diskussion anstellen. Ist jemand informiert, wenn der Sender die Botschaft abgesendet hat und der Empfänger sie aber noch nicht empfangen hat? Weil man kann ja auch mit jemandem, guck mal, wenn du manchmal mit mir redest, kommt die Botschaft bei mir ja auch einfach nicht an. Das ist aber auf pures Desinteresse zurückzuführen und nicht auf eine ausgeschaltete Mailbox.
Ja, nun, aber man will ja was von denen. Also die Grünen sind ja nicht einfach irgendwie eine normale Oppositionspartei, sondern sie sind ja eine Zweidrittel nötige Partei, die da eben nicht
was
Opposition sein kann.
Was eine Unverschämtheit ist. So, um jetzt nochmal, so jetzt mal ganz kurz, du hast ja vor 2 Podcast-Folgen gesagt, eigentlich ist diese Zweidrittelmehrheit nicht nötig, eigentlich müssen wir das nicht im Grundgesetz verankern, eigentlich würde theoretisch die normale absolute Mehrheit von 50% im Bundestag reichen. Warum jetzt doch der alte Bundestag, warum jetzt doch die Zweidrittelmehrheit?
Ja, das ist mir bisher auch nicht so klar geworden, warum das überhaupt in keiner Überlegung war, ein Sondervermögen.
Womit ich sagen möchte, dass ich dir sogar mal zugehört
ja,
habe.
Ja, nee, das stimmt, also ein Sondervermögen, das ist, davon steht ja im Grundgesetz gar nicht, wie das, also dass das eine ein spezielles Erfordernis hätte, also hat es keins. Also ist es einfach nur ein Haushaltsbeschluss, ob der jetzt die einfache Mehrheit hat oder die Kanzlermehrheit, darüber kann man ja noch reden. Das wird man auch hinkriegen, aber meine Vermutung ist, es geht einfach um diese riesige Summe, dass man da auf der sicheren Seite sein will. Und man hat es ja vor 3 Jahren mit dem Bundeswehr-Sondervermögen schon so gemacht. Es gibt noch wenige andere Sondervermögen. Da geht es um die ehemalige Deutsche Bundespost und so weiter. Die stehen auch im Grundgesetz. Die meisten kleineren Sondervermögen tun es aber nicht und die existieren trotzdem. Zum Beispiel der Klima- und Transformationsfonds und so. Würde schon gehen und ich glaube, das wird man da auch so machen müssen. Es gibt dann eben auch noch die Möglichkeit des Überschreitungsbeschlusses, auch mit Kanzlermehrheit. Also das heißt, diese 0,35% werden dann amtlich ignoriert mit einem Überschreitungsbeschluss. Da muss man dann einen Tilgungsplan zusätzlich aufstellen für die nächsten 30, 40, 50 Jahre. Das kann man.
Und jeder weiß, jeder, der schon mal Kommunalpolitik gemacht hat, weiß, dass das kompletter Schwachsinn
ist. Ja, das ist klar. Aber also was dann wirklich relevant ist, sind die Zinszahlungen für diese, also nicht die Raten selber, ja, da kann man sagen, ach nee, die können wir jetzt doch nicht tilgen, beziehungsweise wir nehmen für die Tilgung dann wieder einen Kredit auf, aber die Zinszahlungen.
Was jeder kennt, der schon mal ein Haus gebaut hat.
Ja, und also das ist alles, natürlich, es wird ja immer auch so geredet, ah, die nächste Generation wird das alles zurückzahlen müssen. Also ehrlich gesagt, es ist ja in der Geschichte fast noch nie irgendwas zurückgezahlt worden, außer in dieser, ja, in den 10er Jahren unter Schäuble, da gab es einen Plus im Haushalt, aber ansonsten gibt es immer dieses kleine Minus und niemand muss das jemals zurückzahlen. Und das.
Und selbst wenn, es ist ja nicht die nächste Generation, weil die nächste Generation kann ja sagen, Moment, wir müssen hier auch kurz Schulden machen, schieben wir es auf die übernächste Generation. Also das ist so, wie wenn du dir ein Schild übers Bett hängst, morgen höre ich auf mit Saufen. Und jeden Morgen wachst du auf und liest das und denkst, ach, ich habe noch
Zeit. Naja, oder du kennst das, wenn man eine Tageszeitung abonniert oder so und vielleicht mal kurz im Urlaub ist, dann liegen da auf dem Stapel 6, 7 Zeitungen von einer Woche. Und dann, die lese ich aber alle chronologisch, ja, ich fange unten an.
Natürlich.
Und dann kommt aber schon die nächste oberste Zeitung und dann wirst du diesen Stapel nie loswerden. Du musst irgendwann sagen, Schuldenschnitt oder ja, Altpapier.
Das kenne ich noch von meinen Hausarbeiten im Studium.
Ja, die musstest du auch immer vom vorletzten Semester noch abliefern.
Genau, also dann mache ich die noch und dann habe ich aber unten angefangen, logischerweise, weil ich die erstmal weghaben wollte und dann lagen oben aber schon wieder 3 neue Hausarbeiten, die ich noch hätte schreiben müssen. Mhm. Naja, ich habe dann nach 17 Semestern erfolgreich abgebrochen.
Und schreibst heute noch? Du schreibst heute noch die Hausarbeiten?
Nee. Ja, so aus Prinzip einfach. Das Problem ist, eine Dozentin zum Beispiel, bei der ich noch hätte eine Hausarbeit abgeben müssen, die ist gerade daran gescheitert, SPD-Vorsitzende in Sachsen-Anhalt zu werden. Also gerade meine ich vor einem halben Jahr.
Okay.
Das heißt,
aber dann würde sie sich vielleicht freuen, wenn sie noch einen Gruß aus der Vergangenheit kriegt von dir?
Glaube ich nicht. Nee. Wobei, ich habe sie neulich mal beim SPD-Sommerfest getroffen. Sie wusste sogar noch, wer ich bin.
Na klar, dich kennt man doch in Sachsen-Anhalt. Ja,
natürlich, so. Allein schon vom Körpergeruch her.
Ja, also jedenfalls ist es so mit diesen Schulden, das wird ja auch immer jetzt gesagt, die ganzen
Grüße
anderen.
Grüße an Elrit Passbrech, ich glaube nicht, dass sie den Podcast hört. Okay.
Sie soll mal. Du brauchst nicht immer zu glauben, wer alles nicht hört. Ich glaube, Donald Trump hört uns auch nicht, aber jeder soll grundsätzlich. Die ganzen anderen Industrieländer, die vergleichbar sind, also G7-Staaten oder was auch immer, die haben ja fast alle mehr Schulden als wir. Es gibt zum Beispiel in der EU auch, da gibt es ja diesen, oder also man muss es ja relativ sehen, nicht zur Einwohnerzahl, sondern zum BIP. Die EU erlaubt ja 60% des BIP, aber das hält fast kein Land ein. Ich glaube, die einzigen Länder, die das einhalten, sind Luxemburg, ja, kann man loben. Und auch tatsächlich Länder, die es noch gar nicht so lange gibt, wie Estland, die haben.
Die hatten halt noch nicht keine Zeit, so viel Schulden zu
machen. Genau, die haben bei null angefangen im Jahr 1991 und wir haben halt bei naja, da war ja was gewesen mit Krieg und so weiter. Und
das war ja...
letztlich, war ja der, weißt du übrigens, schätz mal, wann war der Erste Weltkrieg abbezahlt? Also quasi die Reparationen und die... die
ist der schon?
Die Kredite, der ist schon abbezahlt. Die Kredite, wow, die für diese... Also wir machen ja heute mal... Wir haben ja ein bisschen Zeit. Also kannst du mal raten?
Ich schätze mal letzte Woche.
Ja, historisch stimmt fast, also 2010, und zwar am 3. Oktober 2010, was war da?
Tag der Deutschen Einheit zum 30.
Zum Mal, 20. Mal. Genau, also das war nämlich so, da war ja diese ganzen Schuldenabkommen, weswegen die Weimarer Republik ja dann auch so ins Wanken geriet, also Dawes-Plan, Young-Plan und so weiter, und dann war der Zweite Weltkrieg, da wurden irgendwie, dann hieß es so, jetzt interessiert uns der Erste nicht, die Rückzahl, und dann gab es in den 50er Jahren das Londoner Schuldenmoratorium. Da hieß es also, ja, die Deutschen müssen jetzt...
Moratorium.
Genau, das war noch unter Merkel damals, und die... und die Alliierten haben gesagt, so, jetzt müssen die Deutschen erstmal ihr Land neu aufbauen und dann, wenn, und der Trick war, ab dem Zeitpunkt der Wiedervereinigung wird die Zahlung wieder aufgenommen und dann für 20 Jahre. Und Adenauer wusste ja, die kommt nie, oder unter mir kommt die nie, und das können wir locker eingehen. Das ist auch so eine Art Balkonversprechen oder wie man das nennt, einfach so fürs Protokoll, und jeder weiß, wir reden hier über ein Datum, das es vielleicht nie oder wahrscheinlich nie geben wird. Das war ja damals so, also rückblickend kann man immer sagen, es waren ja nur kurze 41 Jahre der Teilung, aber so war es ja, wurde es ja nicht gefühlt in der Zeit. Also das ist der Trick, warum das eben dann 20 Jahre lang noch quasi diese Anleihen, die wurden zurückgezahlt. Und deswegen, also bitte Leute, fangt nie Krieg an, weil es dauert dann ungefähr 96 Jahre, bis man den abgewickelt hat am Ende.
Wobei, es fällt mir gerade ein, dann fällt mir dieser uralte Georg Schramm-Gag ein, der als ganz am Anfang seiner Karriere, als der Dombrowski gerade so hochkam, wo der dann sagte, Adenauer, der war noch schlau, den ganzen Tag Wiedervereinigung predigen, keinen Finger dafür krumm machen.
Naja, also ich ehrlich gesagt, nach der Erfahrung mit den Russen in den letzten 3 Jahren, finde ich auch gut, dass er Stalins Angebot damals nicht angenommen hat, dass die Bundesrepublik als neutrales Land wieder vereinigt wird, möglichst ohne Armee, und dann kann man quasi von...
Naja.
Also das war schon ganz schlau. So, das aber
wobei,
wir haben eigentlich so viel Gegenwart, da können wir uns die Geschichte in dieser Folge gar nicht so richtig leisten.
Du hast völlig recht. Okay, dann lass uns gleich mal zum
Schluss. Ich habe allerdings noch... ich suche ja auch gerne Parallelen. Also ein altes Parlament macht noch was ziemlich Relevantes, während das neue schon gewählt ist. 1948 wurde zum ersten Mal quasi nur in West-Berlin das Berliner Parlament gewählt, beziehungsweise eigentlich überall, aber Ostdeutschen, die DDR oder die SBZ-Behörden haben das also schon unterbunden. Es gab also keine Abgeordneten, und dann hat 2 Tage nach der Wahl quasi die alte Stadtverordnetenversammlung, wo aber die SED schon ausgezogen war, den Ernst Reuter zum Berliner damals Oberbürgermeister gewählt. Der war noch nicht Regierender, aber Oberbürgermeister. Und das war also, der ist dann, hatte ja im neuen Parlament auch eine Mehrheit. Aber technisch ist er vom alten Parlament zum Oberbürgermeister gewählt worden. Oder bestätigt, der war schon im Amt, der hatte ja diese große Rede gehalten, Völker der Welt und so weiter. Also das ist durchaus, und das wird auch jeder Verfassungsrechtler sagen, es ist erlaubt. Es ist halt auch einfach nicht so nett gegenüber der Opposition, aber es ist durchaus alles erlaubt.
Du weißt, wo der vorher Bürgermeister war?
In Magdeburg.
Richtig. Darum münzen wir gerne den Spruch, Völker der Welt, schaut auf diese Stadt, sehr, sehr gerne auf Dings.
Und du darfst jetzt mal raten, welcher Bürgermeister von Berlin, also es gab ja dann so nach ihm auch ganz viele andere, und die sind alle nicht in Berlin geboren. Und wer war der Erste, der in Berlin geboren wurde?
Wenn du mich schon so fragst, vermute ich Walter Mumper.
Nein, tatsächlich, also er war der Zweite. Also Eberhard Diepgen war der Erste. Aber wir haben hier den schönen Namen nochmal genannt. Walter Mumper. So.
Walter Mumper. Da wir gerade am verstorbene Kollegen zitieren sind, wobei Georg Schramm lebt ja noch. Martin Buchholz ist ja mit Eberhard Diepgen in eine Klasse gegangen.
Der lebt ja auch noch.
Echt?
Natürlich.
Sicher? Ist der nicht gestorben?
Nein.
Ich hatte die große Ehre, Martin Buchholz zweimal kennenzulernen. Und beim letzten
Mal, auf seiner Beerdigung zu spielen, aber er lebt noch.
Nee, und beim letzten Mal war er schon so drauf. Egal. Grüße Martin, falls du das hier hörst. Entschuldigung, dass ich gesagt habe, du bist tot. Der Eberhard Diepgen als unerträgliche Lusche bezeichnete, den man eigentlich den ganzen Tag nur verprügeln müsste, was sie damals auch alle gemacht haben.
Na, ich glaube, die kannten sich noch aus der Schule oder aus der...
Ja, die sind in eine Klasse gegangen.
Ja, ja.
Also ich weiß nicht, bei mir in der Klasse ist das ja nicht so, aber bei meinem Bruder in der Klasse zum Beispiel ist ein mittelmäßig in Deutschland bekannter Schauspieler gewesen. Ich weiß nicht, ob der Name Christoph Fletkowski was sagt, wahrscheinlich nicht, aber der war mit meinem Bruder in einer Klasse. Mhm. Und natürlich hat man ja auf solche Leute ein besonderes Augenmerk. Und ich weiß nicht, ob du irgendjemanden in deiner Klasse hattest, der außer dir noch irgendwelche Formen von Prominenz erlangt hat. Was weiß ich, Landtagsabgeordneter ist oder irgendwas.
Nö, nee, bis heute nicht. Nee. Wir waren eher...
Genau.
Gut, also kommen wir mal zurück zu dieser ganzen Bundestagssache. Also wie gesagt, es ist ja auch absurd, das wird sich nachher zeigen bei der Sitzung, wie die sitzen, weil ich weiß nicht, ob schon quasi die neuen Tische und Stühle so montiert wurden, fraktionsmäßig. Wir hatten ja gesagt, dann gibt es vorne diese Reihe mit meistens 14 quasi ersten Plätzen und dann, die werden dann dahinter angeordnet und die Fraktionsstärken sind ja jetzt anders, beziehungsweise diese Fraktionsblöcke und dann wird man da jetzt suchen müssen, wo man sich da platzieren darf, weil zum Beispiel die FDP gibt es ja gar nicht mehr, die wird dann irgendwo sitzen müssen, wo jetzt die Union sitzt. Naja, also das wird noch interessant.
Und okay, dann lass uns doch mal über den Elefanten im Raum reden, nämlich Sarah Wagenknecht. Also, die klagt jetzt vom Bundesverfassungsgericht. So, nun ist die ja, wir brauchen jetzt nicht über die Persönlichkeit von Sarah Wagenknecht zu reden, aber du gehst ja nicht vor das Bundesverfassungsgericht, wenn dir nicht irgendein Anwalt sagt, du hast eine Chance.
Ja, oh, du hast eine Chance, aber nur, wenn du mich beauftragst und das mein Stundenhonorar ist übrigens das und das, ja. Naja, also es ist schon, natürlich geht man auch dann vor das Verfassungsgericht, wenn man jetzt sagt, ich habe vielleicht 20% oder so, wenn es um was Großes geht, zum Beispiel um die Existenz der eigenen Partei oder der eigenen Wichtigkeit, dann kann man das schon machen. Und ich verstehe das in gewisser Weise auch, weil es ja verschiedene Aspekte gibt, warum das Ergebnis so ausfiel, wie es ausfiel. Also das Dümmste ist natürlich, da haben wir schon drüber gesprochen, dass angeblich die Wahlhelfer das verwechselt hätten. Das kann vielleicht in einzelnen Wahllokalen vorkommen, das wird aber nie diese 13.000 Stimmen holen, beziehungsweise das kann ja auch in die andere Richtung.
Wie viele Wahllokale gibt's? Warte, ganz kurz. Wie viele Wahllokale gibt es in ganz Deutschland?
Wieso denkst du, dass ich sowas weiß?
Ach du, das ist nur eine kühne Vermutung. Nein, okay, also wir können es ja extrapolieren. Wie viel Wahlkreise gibt es?
299.
So, du kannst davon ausgehen, dass in jedem Wahlkreis...
Also nee, wenn wir mal von der Zahl der Wähler ausgehen. Das waren ja ungefähr 50 Millionen Wähler.
So, und so. Wir hatten 1000 bei uns im Wahllokal.
Und ich glaube, meistens auch weniger. Und dazu gibt es ja noch die zugehörigen Briefwahllokale. Also man kann vielleicht rechnen, sagen wir, um jetzt was Rundes zu kriegen, sagen wir mal 750 Wählerstimmen quasi pro Wahllokal. Wie viel wäre das dann?
Rechnen wir mal ruhig mit 1000, das ist noch einfach.
Mit 1000 ist noch einfach. Dann also haben wir ja 50.000 mal 1000. Ja, so ungefähr.
Also 50.
Also ich würde sagen, zwischen 50 und 100.000 Wahllokale wird es gegeben haben, inklusive der Briefwahllokale. Ja.
Das heißt, in jedem Wahllokal muss nicht mal eine Stimme falsch auserzählt worden sein. Es reicht, wenn in jedem dritten Wahllokal eine Stimme falsch auserzählt wurde. Verstehst du, was ich meine? Es ist gar nicht so unwahrscheinlich.
Das ja, aber die eine Stimme, das ist also die Statistik sagt, die Partei, der was weggenommen wird, kriegt immer anderen dann zufällig auch wieder eine Stimme mehr.
Dazu.
Also die Wahrscheinlichkeit ist immer, dass sich Wahlfehler ausgleichen. Also wie gesagt, diese Besonderheit mit der Namensähnlichkeit mit Bündnis Deutschland, die ist ja eben hauptsächlich auf die Dummheit der eigenen Wähler zurückzuführen. Natürlich kann das sein, dass manche Leute gewählt haben und dachten, das ist die Wagenknecht. Ja, genau. Aber dann ist die Stimme natürlich voll gültig, das ist klar. Was ja dann noch das Problem ist mit den Auslandsdeutschen, und das ist, glaube ich, der relevanteste Faktor, weil da geht es ja um ungefähr 200.000 Personen, die sich registriert haben. Als Auslandsdeutscher muss man ja, anders als Inlandsdeutscher, wo man den Brief einfach so zugeschickt kriegt, muss man sich ja für die Wahl anmelden. Da gibt es also fast alle Auslandsdeutschen dürfen das, außer sie sind über 25 Jahre im Ausland und haben dann noch verschiedene andere kleine Nebenbedingungen erfüllt. Also dann nicht, aber die allermeisten betrifft es schon und die dürfen sich anmelden. Also erstmal, der deutsche Staat weiß nicht, wie viel Auslandsdeutsche es insgesamt gibt. Das ist ja auch trotz allen Volkszählungen und aller Bürokratie weiß man davon gar nichts. Man weiß aber ungefähr 200.000 hätten mitmachen sollen. Und jetzt ist aber die Frage, wie viel haben mitgemacht? Und die Zahl gibt es noch nicht. Oder die Zahl ist irgendwie nicht erhoben worden. Auch das ist irgendwie seltsam. Genau. Anders als in zum Beispiel Frankreich, da gibt es ja Auslandswahlkreise, die explizit, also 9 Auslandswahlkreise, die Welt wird quasi in 9 Zonen aufgeteilt mit ungefähr gleich vielen Franzosen jeweils in jedem Wahlkreis. Und dann weiß man, wie viel da mitgemacht haben. Ist es halt, also das und von diesen 200.000, wenn man da 13.000 Stimmen haben will, zusätzlich, es geht ja um die zusätzlich kommen.
Genau.
Dann müssen erstmal alle mitgemacht haben und dann, wenn alle mitgemacht haben, dann braucht man, das sind ja 7% ungefähr oder 6% von diesen. Die müssen also obendrauf kommen zu den 5%, die wir höchstwahrscheinlich im Durchschnitt da existieren. Das heißt, die müssen 11% kriegen bei allen Auslandsdeutschen. Und zwar auch nur dann, wenn alle mitmachen. Wenn weniger mitmachen, braucht man mehr.
Ja? Logischerweise.
Wenn, sagen wir mal, die Wahlbeteiligung bei 80% liegt oder so, was unwahrscheinlich ist, weil, wie gesagt, die meisten haben nicht mitgemacht. Das heißt, sie liegt weit runter. Sie müssen also nochmal das Mehrfache an ihren eigenen Stimmen dazukriegen, was in der Hinsicht auch wieder unwahrscheinlich ist. Man kann aber, wie du sagst, man kann Stimmen da auch wieder ansammeln, die man dann mit in die Waagschale wirft und am Ende sind es vielleicht diese 13.000. Beziehungsweise, wenn es 13.000 sind, die man zusätzlich findet, müssen es ja dann noch ein paar mehr sein, weil dann die Gesamtzahl sich erhöht und die 5%-Hürde steigt und so. Also, das ist sehr mühsam und ich bin auch irgendwie, finde es auch interessant, dass das Gericht das jetzt machen muss, weil eben bei diesen Auslandswählern ist es ja wirklich ein Riesenproblem, dass die Fristen so kurz sind. Überhaupt, man hat gemerkt, bei der Wahlvorbereitung ist ich würde dem Gesetzgeber empfehlen, das Grundgesetz auch mal dahingehend zu ändern, dass man diese 60-Tage-Frist verlängert für die Neuwahl, für die vorgezogene, weil das anscheinend ja wirklich nicht leicht, nicht gut zu bewerkstelligen ist. Kann man sich jetzt drüber wundern oder drüber lachen, dass in so einem entwickelten Land wie uns in 60 Tagen so, also es ging ja, die Wahl selber, also im Inland ging ja überhaupt nicht schief, also die ist ja wunderbar auch gelaufen. Aber trotzdem, das mit den Auslandswählern, da müsste man irgendwelche Ausnahmen bringen, zum Beispiel, dass man sagt, die müssen im Inland in der Botschaft rechtzeitig ankommen, 18 Uhr am Wahltag und dann werden die vielleicht einfach mit dem Flugzeug gemütlich dahin geschippert oder da ausgezählt, was auch immer.
Die müssen also, das ja nur melden.
Genau, die müssen, da ist natürlich dann wieder das Problem, der Geheime, also die Wahl muss ja geheim sein und wenn du jetzt eine Stadt hast, wie, was weiß ich, irgendwo in Afrika, in Elfenbeinküste, da wohnen vielleicht 10 Deutsche, davon machen 5 bei der Wahl mit und davon wohnen 5 in verschiedenen Wahlkreisen. Jeder gibt also für seinen Wahlkreis eine Stimme ab, am Ende hast du, musst du natürlich auch separieren. Du brauchst 5 Urnen oder eigentlich 299 Urnen in jeder Botschaft oder sozusagen und kannst dann die Geheimheit der Wahl nicht garantieren. Und das ist das Problem. Das ließe sich nur lösen, wenn man jetzt sagen würde, wir machen fiktiv, also wir sammeln das alles, die Wahlbriefe, da steht ja außen drauf der Wahlkreis und das Wahlbüro, Wahlbezirk, beziehungsweise da reicht ja der Wahlkreis. Man muss ja nicht, und dann würde man sagen, wir schütten jetzt alle Sachen, die aus dem Ausland kommen. Ein paar Wochen später schütten wir die zusammen. Wenn alles da ist, zählen wir es in Ruhe aus. Und dann wird die Geheimheit, also die Geheimheit wird ja, da gibt es ja feste Regeln. Also wenn man jetzt sagt, das sind 5 Wahlbriefe, die kann man dann aufmachen. Weil bei 5, es sei denn 5 Stimmen für dieselbe Partei, ist ziemlich gesichert, dass es dann doch geheim ist, was der Einzelne gewählt hat. Also ab 5 sollen es sein, ja. Und also das sind alles, ich mache jetzt die großen Reformvorschläge, also man kann da schon was machen, um zumindest den Leuten zu ihrem Wahlrecht, sonst müsste es man ihnen aberkennen. Es gibt Länder, die Leuten im Ausland es nicht erlauben zu wählen.
Russland zum Beispiel.
Nee, die erlauben es ja sogar. Und das Schlimme ist, in der Berliner Botschaft standen sehr Schlange, um Putin zu wählen. Also das ist ja eben eine Diktatur erkennt man daran, dass man die Leute im Ausland noch zusätzlich rankarrt. Oder in der Türkei oder was auch immer, da ist es auch erlaubt. Also dieses Auslandsproblem, das ist das Relevanteste, was das BSW gemacht hat. Und der Rest ist natürlich kompletter Bullshit und Jammerei. Und die sind einfach abgemeldet. Das darf man, selbst wenn sie jetzt 5,01% hätten, wären sie ja trotzdem unter ihren Erwartungen weit geblieben und hätten im neuen Bundestag so gut wie nichts zu sagen. Problem wäre nur, dann wird die Große Koalition, dass sie dann nicht mehr da wären sie nur noch groß, also dann wäre sie gar keine Koalition mehr, weil es keine Mehrheit mehr hat.
Genau, und das ist ja das, aber ich halte das jetzt, also wenn man das alles, selbst wenn sie sich durchsetzen und so weiter und so fort, ich glaube, dass das Bundesverfassungsgericht das ja wegen, wie heißt das, Bagatelle heißt es nicht, aber wegen mangelnder Relevanz.
Nee, also Mandatsrelevanz, und das muss man erst klären. Also man kann Sachen erst entscheiden, wenn man durch Statistik berechnet hat, ist es möglich, dass sich was ändert. Und da kommt es wieder ins Spiel. Die müssen gar nicht diese, wie ich es gesagt habe, 11% oder so, müssen sie gar nicht kriegen. Es reicht, wenn es statistisch möglich ist, dass sie 11 kriegen. Wenn sie jetzt bei 7 in den Umfragen lagen, was nicht stimmt, sondern es lagen ja bei 5 oder 4, dann kann man sagen, es kann auf 11 gehen. Also das muss ein Richter für sich auch entscheiden. Da gibt es keine festen Regeln. Aber du kannst, natürlich werden sie keine 50% kriegen. Da kann man sagen, wenn sie 50% brauchen, und dann ist es unwahrscheinlich, oder dann ist es ausgeschlossen, dann lassen wir es weg. Dann ist es nicht mandatsrelevant. Wenn es aber in dieser kleinen Marge ist, dass man sagt, irgendwas kann doch passieren, damit das erreicht wird, dann muss muss das Gericht sagen, ja, dann müssen wir da jetzt irgendwie eingreifen. Es gibt ja, sagen wir mal, es gibt 4 mögliche Ausgänge dieses BSW-Verfahrens jetzt. Der einfachste wäre, wenn sie sagen, lasst uns in Ruhe, nicht mandatsrelevant, Tschüssikowski, geht euch einsalzen. Zweitens, das zweitmildeste wäre, dass man sagt, man wiederholt die Wahl vielleicht im Ausland, weil man erkennt, dass genau da, anders als im Inland, da hat ja quasi alles geklappt, im Ausland der Wurm drin war. Das sagt, da werden also alle Auslandsdeutschen angeschrieben, die sich für die Wahl registriert hatten, macht das bitte nochmal, und jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Zeit, schickt da ruhig in Ruhe da was hin, und dann zählen wir es aus, und wenn sich dann eine Änderung ergibt, dann schmeißen wir einzelne Abgeordnete raus und holen neue rein. Also das wäre das Zweitmildeste. Und dann das Drittmildeste wäre, tatsächlich zu sagen, so und so viele Stimmen müssen wir jetzt dann doch noch dazu zählen. Da wird ja jeder einzelne Landeswahlleiter bzw. Kreiswahlleiter dann schauen, wie viel habe ich. Und dann, wenn die über diese 13.000 kommen, ja, dann muss es halt eine neue Fraktion im Bundestag geben. Und dann wird die Regierung halt keine Mehrheit mehr haben. Dann der Kanzler wird ja dann im Idealfall schon gewählt sein. Da muss man schauen, was man dann macht. Und das schlimmste Mittel wäre halt, dass man sagt, okay, das ist jetzt diese Besonderheit, dass es diese eine Fraktion gibt oder nicht, und davon hängt alles andere ab. Ja, dann entweder ordnen wir es an, oder wir empfehlen der Politik dringend, sich, da kann man eine Frist setzen, aufzulösen und neu zu wählen. Also diese 4 Ausgänge sehe ich, wobei der wahrscheinlichste ist derjenige, dass es überhaupt nichts
der erste.
Ja.
Und was ja das Schöne ist, wenn es jetzt zum zweiten Fall kommt, dass man sagt, okay, wir müssen die Auslandswahl wiederholen, was ja jetzt auch nicht so schlimm wäre, fände ich es jetzt ja extrem lustig, wenn dann das Wahlergebnis sogar noch nach unten gehen würde für das BSW.
Ja.
Das ist ja ganz oft in solchen Fällen so. Ja, wir haben uns geirrt, ihr habt 20.000 Stimmen weniger.
Das war, ich glaube, das habe ich ja schon mal zitiert, es gab diese Serie Wie war ich, Doris? Das war so eine Politcomedy-Serie.
Ja, ich weiß.
Ende der 90er Jahre, als Gerhard Schröder
gerade... Mit TV Kaiser.
Genau, dann war Schröder Kanzler und sein Kabinett und so weiter. Und Trittin, in einer Folge lief Trittin immer mit so einer Umfrage wedeln zum Papier durch die und sagte, ah toll, ich habe zum ersten Mal seit Menschengedenken habe ich in den Umfragen nicht verloren, sondern dazu gewonnen. Und dann stellt sich am Ende raus, nee, es war ein Rechenfehler, er hat 0,1 hat er quasi verloren. Ach toll, das ist der niedrigste Verlust seit langem. Und sowas kann passieren. Und ich kann mich an einen Fall erinnern, wo tatsächlich so eine Fraktion dann durch einen Gerichtsbeschluss reinkam, beziehungsweise nicht Fraktion, es ging um einen einzelnen, es ging um Bremerhaven. Und da schalten jetzt alle Hörer schon wieder ab. Also Bremerhaven hat ja eine spezielle 5%-Hürde im Bremer Landesparlament, sodass man Bremerhaven stehen, glaube ich, 17 oder so Abgeordnete zu. Das heißt, wenn man 5% kriegt, dann hat man halt einen. Und wenn man 4,9% kriegt, dann hat man keinen. Und es war so, Bürger in Wut, also was jetzt eben Bündnis Deutschland ist, haben 2007 bei der Wahl in Bremerhaven genau 4,999, und also sie haben quasi eine einzige Stimme zu wenig gehabt für den Einzug in diesem Teil des Bundeslandes. Und da stelle ich mir auch die Wahlparty, wenn die Partei schon Bürger in Wut war, weiß ich nicht, ob das Haus hinterher noch stand bei der Wahlparty, als das dann rauskam. Naja, und jedenfalls war dann, hatten die das Glück, dass es in einem Wahlbezirk, vollkommen unabhängig von ihrem eigenen Ergebnis, aber in einem Wahlbezirk in Bremerhaven gab es eine Panne. Da hat nämlich ein Wahlvorsteher diese Wahl, also was dann ausgezählt war, die Wahlzettel, nicht ordentlich in die Urne und dann versiegelt und zurückgebracht, sondern er hat sie im Rucksack auf dem Fahrrad transportiert, und das ist halt nicht ordnungsgemäß, ist manipulationsanfällig, und genau in diesem einen Wahlbezirk wurde dann die Wahl annulliert und musste ein Jahr später wiederholt werden. Und da genügte dieser Partei ja genau eine Stimme mehr als vorher. Also sie musste nur, das hat sie natürlich dann geschafft. Dann kam sie also für den Rest der Wahlperiode ins Parlament. Und das,
ich hätte ja lustig gefunden, wenn es dann weniger Stimmen gewesen wären.
Genau, aber dadurch, dass man nur 5% ist, quasi, ist es viel leichter, von 5 auf, sagen wir mal, auf 6 zu kommen oder auf 10 vielleicht sogar, wenn Leute jetzt wirklich sagen, okay, da habe ich eine Auswirkung. Vielleicht sogar 15 oder so, ja, das ist möglich, als dann auf 4 zu gehen, weil wie du sagst, es wäre lustig, aber es ist nicht wahrscheinlich, dass die Partei dadurch dann weniger bekommt, weil immerhin macht sie auch von sich reden und so weiter. So, also das dazu zum Thema neuer Bundestag und wann das alles wäre, das ist natürlich auch offen, ob das jetzt eine Eilentscheidung ist oder ob man in der Eilentscheidung erstmal sagt, nee, bleibt mal still und wir entscheiden in einem Jahr. Du weißt, dass die Bundestagsnachwahl ja auch vor einem Jahr erst war, also eigentlich nur für ein weiteres Jahr, man dachte für anderthalb.
Hätte man sich auch sparen können.
So, also das Bundesverfassungsgericht hat mit manchen Sachen wirklich sehr, sehr viel Zeit, und da steckt man überhaupt nicht drin, ja.
Genau.
Aber wie gesagt, neuer Bundestag, da würde mich jetzt mal interessieren, also auch schon mal vorausblickend, wir wissen ja noch nicht, wer Bundestagspräsident wird, wer weg muss, das wird sich natürlich in den nächsten Tagen klären, weil dieser 25. März ist ja dann das Datum der Konstituierung. Was ich aber interessanter finde, glaubst du, dass es diesmal endlich AfD-Vizepräsidenten gibt?
Nein.
Ja, also es ist tatsächlich, ich würde auch sagen, nein. Es ist ja so, man braucht ja die Mehrheit der, in den ersten zwei Wahlgängen braucht man die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages. Und die einzige Chance, einen AfD-Vizepräsidenten zu kriegen, hätte man ja bei der Konstituierung, weil da eigentlich alle, beziehungsweise wir haben ja gelernt, es waren bis auf zwei Sitzungen im Bundestag noch nie alle da, zumindest nicht durch namentliche Abstimmung nachweisbar, sodass, sagen wir mal, von diesen 630 werden aber 625 mindestens da sein. Und davon dann, dass man dann bei der Unionsfraktion hauptsächlich so ein paar Leute findet, die sagen, okay, jetzt geben wir denen halt den Posten, okay. Und wenn die dann noch so schlau sind und jemand sehr, sehr quasi den gemäßigsten aus ihren Reihen aufstellen, vielleicht Alexander Gauland oder so, also wirklich einen, den man vielleicht sogar wählen kann, dann hätten sie in der Sitzung die Chance und in keiner weiteren Sitzung danach, weil dann sind ja immer weniger Leute anwesend, also unter 600, und dann ist die Mehrheit schon wieder noch schwerer zu kriegen. Aber also das wäre jetzt nur so der Hinweis an die AfD-Fraktion, bitte, wenn ihr das wollt, macht, sucht euch einen aus oder schlagt doch jemanden aus einer anderen Fraktion als Vizepräsident für eure Fraktion vor, das ist auch erlaubt, dann wird die Person bestimmt gewählt.
Ja. Stimmt.
Petra Pau hätte Zeit. Nein, die hat keine Zeit mehr, die ist raus.
Genau.
Aber es ist tatsächlich auch interessant, was wird passieren? Bundesregierung, oder es gilt ja die Geschäftsordnung des alten Bundestages erstmal provisorisch weiter, die wird dann beschlossen und erst dann wird ja der neue Präsident gewählt und die Vizepräsidenten. Und es ist ja bisher immer so gewesen, dass es fast immer Streit darum gab seitens der Opposition über die Zahl der Vizepräsidenten. Also die aktuelle Regelung ist ja so, jede Fraktion hat einen Vizepräsidenten. Das heißt, die größte Fraktion hat im Präsidium zwei Sitze, nämlich Präsidentin und Vizepräsidentin, und die anderen haben jeweils einen, die AfD hat keinen, aber der Sitz ist leer. In Zeiten von großen Koalitionen ist immer so, dass die zweitgrößte Regierungs-, also dass die größte Regierungsfraktion ein, also wieder zwei Sitze hat und die zweitgrößte eben auch, weil sie den zweiten Vizepräsidenten dazu kriegt. Das war eigentlich immer so. Und unter den ganzen Merkel-Jahren war das, und dann, als dann wieder, als zwischendrin schwarz-gelb war, dann hieß es, die SPD kriegt plötzlich nur noch einen Sitz. Es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass man im Präsidium ja auch die Regierung nicht in der Minderheit sehen will. Das war, glaube ich, bisher, also es kann ja auch Gleichstand sein, aber in der Minderheit war sie, glaube ich, nur unter, glaube ich, nie, eigentlich nie. Und das muss man, glaube ich, auch bedenken, dass ein Bundestag ja auch so Beschluss, also die Beschlüsse so vorbereitet werden sollen, dass die Mehrheit eine Chance hat, durchzukommen. Und nicht, dass die Opposition quasi die Tagesordnung da hintertreibt. Und da könnte man sich jetzt vorstellen, dass die SPD wieder einen zweiten Sitz zugesprochen kriegt. Natürlich ist es dann schwer, der AfD, die ja mehr Sitze hat als die SPD, einen zweiten vorzuenthalten. Aber andererseits wäre es ja kostenlos, weil wir können sagen, okay, ihr kriegt jetzt zwei Sitze im Präsidium.
Wir wählen nur keinen.
Wir wählen keinen. Und dann wäre es so, Union hätte zwei Sitze im Präsidium, die SPD hätte zwei, Grün und Linkspartei jeweils einen und Vakant sind zwei. Also man hätte von 8 Sitzen 6 besetzt und davon eben 4 in der Regierungsmehrheit. Und also ich kann mir vorstellen, dass es auch so kommen wird. Das wird sich in den nächsten Tagen, wie gesagt, klären. Aber also ich prognostiziere ja immer mal ein bisschen ganz gern.
Genau. Die Frage ist, bis auf Wolfgang Schäuble, muss ich ja sagen, so in den letzten 20 Jahren wäre dann da immer in dem Moment, als klar wurde, wer es wird, also der Bundestagspräsident, war ja meine Reaktion immer die gleiche. Hä, wer?
Und zwar also bei allen drei Lammerts hast du immer beim zweiten und dritten Mal auch gefragt,
natürlich,
wer?
Natürlich, dann auf jeden Fall. Nein, aber wie gesagt, Bärbel Baas kannte ich vorher nicht, Norbert Lammert hatte ich vorher noch nicht gehört, den Namen. Schäuble ist klar, den kannte man vorher, aber darum nützt ja Spekulation, wer es jetzt wird, nützt ja nichts, weil es vermutlich auch wieder irgendjemand wird, den man nicht kennt. Die Frage ist, ob zum Beispiel Bärbel Baas, ähnlich wie Wolfgang Thierse, falls sie jetzt nicht in ein Ministeramt geht, ob die sozusagen Vizepräsidentin wird. Also Thierse hat ja damals, nachdem er den Bundestagspräsidenten abgeben musste, wurde er zumindest noch zum Bundestagsvizepräsidenten
nominiert. Das ist halt immer ein kleines Problem bei so länger laufenden Koalitionsverhandlungen. Also seit 2013 ist es ja so, dass es einfach immer länger dauert. Bis dahin war es immer sehr kurz und da wusste man auch schon zum Zeitpunkt der Konstituierung, was passiert und wer wird was. Und die Bärbel Baas weiß das ja von sich noch nicht. Sie ist ja im Gespräch als Ministerin. Aber das entscheidet ja eigentlich gar nicht sie, wobei sie im Sondierungsteam ist, was schon einen guten Hinweis drauf gibt,
ja, ja,
dass sie da auch, wenn sie das will, auch was bekommt. Trotzdem, wenn sie jetzt quasi verzichtet auf so einen Vizepräsidentenposten, den sie auf jeden Fall kriegen würde, wenn sie sich dafür umbewerben würde,
ja, ja.
Dann hätte sie eben nichts. Und das war ja auch der Grund, warum Wolfgang Kubicki 2017 eigentlich der einzige von der FDP, oder der wurde ja Vizepräsident, als es noch hieß, ja, wir machen jetzt eine Jamaika-Koalition. Und da hat Lindner dann gesagt, okay, der stört mich am meisten, der muss erst mal weg, damit der nicht ins Kabinett kommt und mich da die ganze Zeit nervt. Und das war Kubickis Glück, weil hinterher gab es ja keine FDP-Minister.
Und dass der Einzige von der FDP war, der sozusagen sowas Ähnliches wie einen Posten hatte.
Genau, und so kann es eben auch laufen. Oder umgekehrt, dass man halt auf einen Posten spekuliert, den man dann nicht kriegt. Was weiß ich würde zum Beispiel Karl Lauterbach empfehlen, Vizepräsident zu werden, weil der sicher nicht mehr als Gesundheitsminister...
Warum eigentlich nicht? Ich verstehe es nicht so richtig. Also man kann ja sagen, es ist der einzige Minister in der Ampelkoalition, der irgendwas bewegt hat.
Ja, das und der auch von seinem eigenen Fach kommt und so weiter. Das ist schon auch, sind schon zwei Bonuspunkte. Ich glaube, der nervt die Leute einfach. Und ich glaube, man schuldet denen nichts. Also du musst ja ein Kabinett zusammensetzen, erst recht, wenn du jetzt als SPD stark geschrumpft bist. Du hast jetzt nicht mehr, wie viel hatten die vorher? 8 Minister, glaube ich. Sondern vielleicht nur noch 6 oder so. Und muss jemand dran glauben, weil Hubertus Heil wird ja gesetzt sein. Der wird ja einfach für 100.000 Jahre lang Arbeitsminister bleiben, weil er so das tolle ist, Arbeit macht.
Der alte Pissboss-Gag, das ist wie Scheiße am Schuh. Das kriegst du einfach nicht los. Da kannst du wählen, was du willst.
Ja.
Genau. Naja, aber ich fände es halt schade. Wobei, ich erinnere mich gerade, Lauterbach ist ja damals auch nur damals meine ich vor 3 Jahren, Gesundheitsminister geworden, weil der öffentliche Druck so groß war. Scholz, ich kann mich wirklich, fällt mir gerade ein, Scholz stand ja da auch in dieser Stand-Up-Show und hat dann sozusagen die einzelnen SPD-Minister vorgestellt. Und der letzte war Lauterbach mit den Worten, ihr wolltet ihn, ihr kriegt ihn.
Ja. Ja, er wird es so, Gott, also ich habe entschieden, er wird es, also ja. Auch so ein bisschen übertrieben und es ist ja klar, er will den nicht, er nervt den und das war halt so und heute wird Scholz ja, das nicht mehr machen, weil er ja später schlimm. Dann nochmal eingenommen hat, nämlich Pistorius, der beliebter war als er und der ihn so in den Schatten stellt. Bei Lauterbach ging es ja dann zu Ende mit dieser Beliebtheit, aber Scholz hat ja auch dann während Pistorius Amtszeit alles dafür getan, dass er schlecht dasteht, dass er zum Beispiel eben diese Ukraine-Unterstützung nicht so stark machen kann, wie er sollte. Der musste ja sogar dieses Rammstein-Treffen absagen, als Joe Biden plötzlich sagte, bei mir ist Sturm, ich kann nicht kommen. Nee, dann machen wir das ganze Treffen nicht, weil ist ja egal, ob wir es jetzt machen oder nicht. Also Scholz war halt dann so, hat sich zu einem entwickelt, der gesagt hat, alle neben mir sollen schlechter aussehen. Das nenne ich so ein bisschen das Geißendorf.
Und das ist nicht einfach.
Genau, das Geißendörfer-Prinzip, das galt ja in der Lindenstraße. Geißendörfer war ja der Produzent. Ja. Und da galt, also unausgesprochen galt die Regel, niemand im Ensemble darf besser aussehen als Geißendörfer. Und wer den kennt, weiß.
Es war nicht einfach.
Ja. Und ob das jetzt dem allen zuträglich ist oder nicht, ist die Frage. Aber wie gesagt, über Scholz müssen wir uns keine Sorgen mehr machen.
So Personalspekulationen machen wir vielleicht nächste Woche oder vielleicht übernächste Woche, gucken wir mal. Wenn alles gut läuft, die Grünen mit ihrer Zickigkeit aufhören, wird das jetzt alles durchbeschlossen, das passiert alles, weil das gerade bei der weltpolitischen Lage brauchen wir ja eine große staatspolitische Verantwortung, dass die sich jetzt hier endlich mal alle am Riemen reißen und das endlich jetzt hier mal alles schnell durchziehen. Entschuldigung, ich habe jetzt schon wieder 3 Leserbriefe aus den letzten 4 Tagen zusammengefasst.
Die sollen sich doch alle mal, wenn man jetzt den Leserbriefschreiber fragt, so, was meinen Sie denn? Okay, welche Partei meinen Sie? Worum geht's überhaupt? Aber dieses, die sollen sich zusammenreißen. Das kann ja, du kannst da so einen Leserbrief vielleicht als bei dir auf dem Computer schon als Word-Dokument als Vorlage machen. Die sollen sich zusammenreißen, steht dann schon drin. Weil genau. Die da oben sind scheiße, die sollen uns regieren, die sollen sich vertragen. Ja, genau. Das ist doch alles, also man fragt sich immer, das kann man ja tatsächlich in einer bestimmten Situation fordern, aber am wenigsten Recht hat der das immer fordert. Die soll sich vertragen, weil das ist nun mal eine Koalition, beziehungsweise ist sogar eine Oppositionspartei, die noch dazu, du hast es schon gesagt, die noch dazu maßlos beschimpft wird, immer noch sogar. Daniel Günther hat Markus Söder ja nach dem Aschermittwoch ein sogenanntes Beleidigungsfasten empfohlen.
Weiß das habe ich gehört, das ist lustig.
Beleidigungsfasten, aber wer weiß, wie schlecht Söder im echten Fasten ist, weiß auch, dass Beleidigungsfasten eigentlich unmöglich ist.
Also ich faste ja immer Fasten. Aber das mal nur am Rande, das erinnert mich so ein bisschen, ich hatte ja die große Ehre, bei Professor Vornran zu studieren, der sowas wie eine Koryphäe in der deutschen Politikwissenschaft war. Und der machte seine Seminare, der war dann auch schon fast emeritiert, als ich studiert habe. Und der ging immer in seine, wenn der Seminare gab, also der hat ja eigentlich nur Vorlesungen gehalten, aber wenn der Seminare gab, nahm der immer einen wissenschaftlichen Mitarbeiter mit rein. Und stritt sich dann mit dem wissenschaftlichen Mitarbeiter vor der Seminargruppe. Also Vornran hatte die These und der Dr. Fricke war es in dem Fall, hatte dann die These und so. Und dann haben die das wissenschaftlich ausdiskutiert. Ja. Der hat aber hinterher immer Evaluation gemacht. Ja. Und dann schrieben Studenten tatsächlich, es wäre doch schön, wenn sich die Kollegen Dozierenden mal vor dem Seminar einigen könnten, worum es eigentlich geht.
Ja, und dann kannst du diese Leute gleich exmatrikulieren, weil die nicht verstanden haben, was Wissenschaft ist.
Genau.
Also natürlich, es gibt eine Menge Professoren, die haben Ja-Sager unter sich. Ja? Und da wird natürlich nie einer sagen, oh, Herr Professor, oder dass man den überhaupt dann mit Herr Professor anspricht und so weiter. Das ist ja alles, das gibt's ja, aber das ist sicher kein guter Professor, der sagt, ich nehme den Mitarbeiter nur mit, dass er mir applaudiert und meine Stiefel leckt und so.
Das, ja, solche Professoren gibt es natürlich ohne Ende.
Ja, und besser ist schon, wenn man seine eigenen, ich habe ja beim Heinrich August Winkler studiert, wenn wir jetzt ein bisschen angeben, Geschichte. Und das war auch, bei dem war teilweise auch immer so ein bisschen, dass es eine bisschen bessere Note gab, wenn man in der Hausarbeit so ein paar Thesen quasi von ihm vertreten hat. Oder
ja,
zumindest.
Gut, aber das also, ist ja normal.
Ja, aber es ist oft so, dieses. Ich vermute, dass er das auch sehr originell fand. Dass er dachte, ah, oh, das ist doch ein toller Gedanke. Ja, warum ist der toll? Weil er den ja schon hatte. Und so ein bisschen. Ich meine, ich habe bei dem viel gelernt. Ich habe dem damals total oft widersprochen und würde heute vieles zurücknehmen. Vor allem Sachen, die sich auf den. Er hat ja immer die These, dass der Westen. Der alte Westen ist, also sozusagen die Grenze zwischen West und Ost verlief eben nicht am Eisernen Vorhang, sondern historisch verläuft sie da, wo das orthodoxe Christentum bzw. der Islam auf das evangelische oder katholische Christentum treffen, weil es eben eine Aufklärung gab und weil sozusagen alles, was dahinter ist, wirklich nicht, also ja, so ein bisschen anachronistisch ist und auch nicht auf, also in der heutigen Zeit eben zeigt sich das ja, dass sowohl der Islam einen Schritt zurückgeht, nämlich Erdogan, als auch natürlich Putin, das hätte vielleicht vor 20 Jahren anders ausgesehen und da stimme ich dem natürlich inzwischen total zu, dass man auch da keine Illusionen haben darf oder auch nicht diese naive Weltsicht, ach, alle vertragen sich. Weißt du, damals ging es ja noch darum, die Türkei in die EU aufzunehmen. Ja. Und alle waren dafür, alle fanden es geil. Ah, Multikulti und so weiter. Und heute will es keine Sau mehr. Die Verhandlungen laufen noch. Laufen, glaube ich, sogar noch erfolgreicher als die Sondervermögensverhandlungen.
So, okay, apropos Verhandlungen laufen noch. Ich muss auch gleich wieder laufen, aber egal. Timmer. Wie gesagt, das sind die Themen der Woche über Trump. Ich habe überlegt, ob wir eine neue Trump-Kategorie einführen. Er wird doch wohl nicht. Oh Gott, er hat. Aber werden wir sehen.
Also was jetzt tatsächlich ansteht, international, ist der Spruch des Verfassungsgerichts in Südkorea, also zur Absetzung des Präsidenten, da haben wir drüber gesprochen, das wird jetzt die nächsten Tage kommen. Das wird interessant. Was für mich persönlich interessant ist, ist morgen früh, also wenn ihr uns heute noch hört, könnt ihr morgen früh eine schöne Mondfinsternis sehen oder auch nicht, wenn es halt so bewölkt ist wie sonst auch immer.
Mhm. Toll, herzlich willkommen im Politik-Podcast.
Nein, ich finde das immer spannend. Es ist ja, schon lange auch keine totale Mondfinsternis mehr gewesen, die bei uns zu sehen war. Also es lohnt sich wirklich, es sei denn, man sieht es halt nicht. So.
Genau.
Dann drittens natürlich wieder ein kleiner Rausschmeißer meinerseits. Die dänische Post hat jetzt angekündigt, keine Briefe mehr zu transportieren. Und damit hat sie gesagt, wir kopieren jetzt das Erfolgsmodell der deutschen Post.
Naja, Moment, die dänische Post macht es aber mit Absicht, die deutsche Post nur aus
Unvermögen. Ach Sebastian, so, ich möchte einmal eine Schlusspointe bringen, die auch als Pointe dann so bei den Leuten wirkt.
Ich schneid's raus.
Man könnte vielleicht denken, dass du vom Fach wärst, aber so.
Naja, ich nehme es vielleicht doch nicht raus. Mal gucken. Was ich auf jeden Fall mir jetzt rausnehme, ist, den Podcast zu beenden. Thema, wir hören uns nächste Woche oder ist irgendeine Wahl noch? Nee, ich glaube nicht, nee.
Aber wir bleiben dran und es sind wirklich spannende Zeiten, das kann man nicht oft genug betonen.
Das ist richtig. Vielleicht machen wir noch eine Sonderfolge, wenn sich der neue Bundestag nicht konstituiert oder irgendwas. Wir werden es sehen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Donnerstag. Bis dann, Tilman. Tschüss.
Bis dann, Sebastian.